Wir wollen jetzt fortfahren mit der Betrachtung des Petrusbriefes. Wir haben inzwischen einige andere Texte der Heiligen Schrift miteinander betrachtet und kommen also jetzt zurück zum ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Ich lese uns den 8. Vers. Da heißt es: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Ich hoffe, dass wir noch in etwa uns erinnern können an das, was wir zuletzt im ersten Petrusbrief behandelt haben, besonders von Kapitel 2, Vers 11 an, wo es ja um die Frage der Unterordnung geht. Da geht es eben um ganz spezielle Anweisungen des Apostels Petrus an die Gläubigen in der Gemeinde, an die Christen als Staatsbürger, an christliche Diener oder Sklaven, an Ehefrauen und an Ehemänner. Und jetzt geht es hier in dem kommenden Abschnitt, zu Beginn des kommenden Abschnittes, um allgemeine Verhaltensweisen, die alle Christen, egal in welchem Stand sie sich befinden, ganz egal in welcher Situation sie sich befinden, betreffen. Das Wort allesamt weist uns auf diese allgemeine Ermahnung hin. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Es geht also zunächst einmal hier um eine Ermahnung zur Einmütigkeit. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, so heißt es hier. Das ist ein wichtiges Thema in der Bibel, Einmütigkeit, Einheit der Christen untereinander, ein sehr wichtiges Thema, aber gerade auch in unserer Zeit ein sehr schwer zu handhabendes Thema, weil wir es ja in unseren Tagen mit Einheitsbestrebungen zu tun haben, die dem, was die Heilige Schrift uns lehrt, nicht entsprechen. Und das macht die ganze Sache für uns äußerst schwierig. Und darum ist es wichtig, von der Schrift her immer wieder zu sehen und zu erkennen, was sagt denn nun der Herr zu diesem Thema, um von daher auch eben in der Praxis einen guten geistlichen Weg gehen zu können. Also wir müssen zunächst einmal von dem ausgehen, was die Schrift sagt. Was versteht die Schrift unter der Einheit der Gläubigen? Was ist die Grundlage der Einheit der Gemeinde Jesu? Um von daher dann auch eben praktische Schritte tun zu können. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der Herr Jesus Christus hat dieses Thema aufgegriffen in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17. Es lohnt sich, dieses Gebet noch einmal durchzulesen. Es wäre schön, wenn wir auch irgendwann einmal ausführlicher darüber sprechen könnten. Und da betet er um das Einssein derer, die ihm der Vater gegeben hat. Also um das Einssein der Gemeinde Jesu, derer, die zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, beziehungsweise in Zukunft noch kommen würden. So wie der Vater mit dem Sohn eins ist, so sollen auch die Kinder Gottes mit dem Vater und dem Sohn eins sein und auch untereinander einmütig sein, eins sein. Und dieses Gebet um die Einheit der Gemeinde Jesu ist erhört worden auf Golgatha. Ganz grundsätzlich gilt es, das festzuhalten. Dieses Gebet ist bereits erhört worden. Wir kommen also nicht von dem aus, was sich vor unseren Augen abspielt. Da sehen wir unendlich viel Zerrissenheit in der Gemeinde Jesu. Sondern wir gehen von dem aus, was Gott in Christus bereits am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Dieses Gebet ist also bereits erfüllt worden. Was uns Menschen von Gott trennt, ist die Sünde, die tief sitzende Rebellion unseres Herzens gegen Gott. Und was uns untereinander trennt, ist ebenfalls die Sünde. Paulus sagt es im Titusbrief, wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Das zeigt sich nach außen hin nicht immer so. Aber tief drin in unseren Herzen, in unserer sündigen, adamitischen Natur, steckt dieser Hass, diese Rebellion gegen Gott und auch dieser Hass gegen unsere Nächsten. Und diese Trennung von Gott und untereinander ist in Christus Jesus überwunden worden. Der Apostel Paulus spricht davon im Epheserbrief, im 3. Kapitel, dass wir durch den Leib Christi, durch seinen Opfertod zu einer Einheit in Christus zusammengeschweißt sind. Diese Einheit, die der Herr Jesus am Kreuz durch sein Blutvergießen geschaffen hat, ist die Realität, das ist die Wirklichkeit. Wir müssen es einfach lernen, immer wieder zunächst einmal wegzukommen von dem, was sichtbar ist. Und hinzuschauen auf das, was unsichtbar ist, aber was vor Gott zählt, was Realität, was Wirklichkeit ist vor Gott. In Christus Jesus, dort am Kreuz auf Golgatha, sind wir eins. Haben wir diese Einheit durch das Blut Jesu. Das gilt es zunächst einmal zu glauben. Luther hat gesagt, die Einheit der Kinder Gottes ist eben auch ein Glaubensartikel, will zunächst einmal im Glauben ergriffen werden. Und das ist das große Problem, das wir immer wieder haben. Wir schauen auf das, was sich abspielt in unserer Zeit und da sehen wir nicht viel von der Einheit der Gemeinde Jesu. Und dann sehen wir die falschen Bemühungen, um Einheit auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten der wunderbaren Wahrheiten der Heiligen Schrift. Und das lehnen wir ab. Und dann fragen wir uns, wo ist denn nun diese Einheit? Nun, diese Einheit ist auf Golgatha. Heute Morgen noch wurde ich daran erinnert, dass Kohlbrügge einmal auf die Frage, wann er sich denn bekehrt habe, geantwortet hat, auf Golgatha. Das heißt, unser Blick richtet sich zunächst immer dorthin, auf den Gekreuzigten. Das ist grundsätzlich wichtig, ob es um unsere Erlösung geht, persönliche Erlösung, ob es um die Einheit der Gemeinde geht, worum es auch immer gehen mag. Unser Blick sollte zunächst einmal durch den Heiligen Geist gewirkt, immer nach Golgatha ausgerichtet sein, auf Christus, den Gekreuzigten. Ein Beispiel dafür, dass dieser Einheit der Gemeinde Jesu zunächst einmal geglaubt werden will. Ein Beispiel, ein alttestamentliches Beispiel haben wir in der Lebensgeschichte des Elia. Als Elia auf dem Karmel einen Altar errichtete, baute er diesen Altar aus 12 Steinen. Das hatte eine symbolische Bedeutung. Da geht es um die 12 Stämme Israels. Und doch war das Volk Israel zu jener Zeit zerrissen. Es gab 2 Teile. Elia handelte also im Glauben, als er diese 12 Steine ganz bewusst nahm, um diesen Altar aufzurichten. Und genau das ist für uns gerade auch in unserer Zeit von größter Bedeutung. In einer Zeit, in der der Leib Christi so zerrissen ist und in der manchmal leider auch notwendige Trennungen vollzogen werden müssen, leider vollzogen werden müssen, gilt es, die Einheit des Leibes Jesu vom Kreuz her im Glauben festzuhalten. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Also, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist also die Grundlage unserer Einheit. Daran ändert nichts, aber auch gar nichts, was in puncto Zusammenleben der Gemeinde Jesu in unserer Zeit geschieht. Zank, Streit, bösartige Auseinandersetzung, Eifersucht, Misskunst, Argwohn, was wir auch immer nennen mögen, was die Gemeinde Jesu zerreißt, bis hin zu äußerlichen Trennungen, ändert nichts an der Tatsache, dass die Einheit der Gemeinde Jesu besteht, und zwar in dem Gekreuzigten, dort auf Golgatha. Das wollen wir festhalten. Das ist also die Grundlage und dafür danken wir immer wieder aufs Neue, dass dieses Werk Jesu unsere Gedanken erfüllt. Das ist das, was der Apostel Paulus hier zunächst einmal sagen will, Apostel Petrus, zunächst einmal sagen will: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Lasst euch von Golgatha her bestimmen in euren Gedanken, in euren Herzen. Und dieses Denken an Golgatha, an das, was Jesus dort stellvertretend für uns getan hat, dieses Denken ist die Hauptsache für uns. Darauf sollten wir also alle gleichermaßen ausgerichtet sein. Das ist gemeint mit diesem Wort: seid gleichgesinnt. Denkt über dasselbe nach, also in der Hauptsache über das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Sollte uns ein Herzensbedürfnis sein. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Und als solche, die von nichts anderem leben wollen als von der Gnade Jesu, von nichts anderem, nicht von unseren Werken oder von unseren Bemühungen um Einmütigkeit unter den Geschwistern oder wovon auch immer, als solche, die von nichts anderem leben wollen als von Golgatha her und von der Gnade Jesu, möchten wir dann auch Gott verherrlichen. Wir suchen das Wohlgefallen Gottes. Wir trachten danach, den Willen Gottes zu erkennen und auch praktisch zu tun. Das dürfen wir auch nicht ausklammern. Zunächst einmal geht es darum, im Glauben das zu ergreifen, was Christus stellvertretend für uns getan hat. Und dann geht es darum, dass wir durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes auch in unserem alltäglichen Leben etwas davon ausstrahlen, von dem, was Gottes Wohlgefallen ist für unser Leben, was seinem Willen entspricht. Wir mögen unterschiedliche Begabungen und Aufgaben haben. Wir mögen auch unterschiedliche Meinungen und Erkenntnisse haben. Doch das eine ist allen Kindern Gottes gemein. Sie leben von nichts anderem als von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und so können wir manchmal unterschiedliche Wege gehen und doch wissen wir um die Einheit des Leibes Jesu. Und dadurch, dass wir darüber nachdenken, darauf ausgerichtet sind, was das Kreuz für uns bedeutet und die Auferstehung Jesu, bewahren wir ein Stück weit die Einheit des Leibes Jesu, die längst schon da ist. Das ist also das Erste, was Petrus hier erwähnt: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Als Nächstes erwähnt Petrus, dass wir im Umgang miteinander mitleidig, das heißt mitfühlend sein sollen. Das Ergehen der anderen sollte einem Christen niemals egal sein. So nach dem Motto: Hauptsache mir geht's gut, wie es dem anderen geht, das interessiert mich nicht. Von Natur aus haben wir alle diese Anlage. Wir sind uns selbst der Nächste. Und es bedarf eines Gnadenwerkes an unserer Seele, damit wir mehr und mehr gelöst werden von uns selbst und ausgerichtet werden, natürlich auf den Willen Gottes, aber eben von daher, vom Willen Gottes her, auch auf das, was den anderen betrifft, was er empfindet, was ihn im Augenblick erfreut oder auch was er im Augenblick zu durchleiden hat. Das sollte uns nicht egal sein, im Gegenteil, darum sollten wir uns kümmern. Ich sprach gestern mit unserer Schwester Andel am Telefon, sie liegt ja, wie wir gehört haben, im Krankenhaus in Düsseldorf. Der Arzt brachte ihr eine gute Botschaft, eine erfreuliche Botschaft, und dann sagte er zu ihr: Manches Mal und oft genug muss ich meinen Patienten eine schlechte Botschaft bringen. Und da ist mir das Herz schwer. Das macht mir Not. Und so sollte es bei uns auch sein. Wir sollten nicht gleichgültig an der Not der anderen vorübergehen. Natürlich haben wir alle unsere Begrenzungen. Ich kann mich erinnern an eine liebe Schwester, an eine Schwester, die wirklich treu war, auch in der Gemeinde, aber der man manches Mal sagen musste: Hör mal, liebe Schwester, du brauchst nicht die Last der ganzen Welt zu tragen. Das kannst du auch nicht. Jeder hat so seine Begrenzungen und wir haben alle unseren begrenzten Lebensraum. Und wenn wir da danach ausschauen, wo sind Menschen, mit denen wir ein Stück weit mitleiden können, die wir ein Stück weit begleiten können in ihrer Not, dann ist es doch gut. Wir können nicht die Not der ganzen Welt auf uns nehmen. Je nach Situation kann es sein, dass wir den anderen in seiner Not, in seinem Leiden ein Stück weit zu begleiten haben. Und dazu gehört, dass wir versuchen, uns in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Mal ein wenig aus uns herauszutreten und darüber nachzudenken, wie mag es dem anderen zumute sein, was mag ihn bewegen, welche Nöte und Lasten bedrücken ihn. Und manchmal sind diejenigen die besten Begleiter, die sich in ähnlichen Situationen befunden haben. Das, was wir selbst durchlitten haben, das befähigt uns in der Regel dazu, andere besser verstehen zu können. Dann reden wir nicht, wie man so schön sagt, vom grünen Tisch. Zumindest, dass wir ähnlich einmal gelitten haben, das kann schon eine große Hilfe sein, um den anderen besser verstehen zu können. Und dass wir grundsätzlich eben auch Leidenserfahrungen gemacht haben. Und ich denke, dass jeder von uns davon betroffen ist. Dann haben wir doch mehr Verständnis für andere, die im Augenblick da drin stecken. Und die vielleicht manchmal nur noch soeben sich über Wasser halten durch Gottes Gnade. Gott mutet ihnen solche Leidenswege zu und wir können sie nicht immer abkürzen, auch durch unseren Beistand nicht. Auch nicht dadurch, dass wir unser Mitleid, unser Mitempfinden äußern. Aber es kann dem anderen doch eine große Hilfe sein. Es kann für ihn Balsam sein für sein Herz. Wenn er spürt, da ist jemand, der mir zumindest zuhört und der bereit ist, für mich zu beten und vielleicht auch praktisch mir ein Stückchen Hilfe zu leisten. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, bringt das der Apostel Paulus zum Ausdruck. Ich lese einmal die Verse 3 und 4. Da sagt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das heißt also, der Apostel Paulus musste durch mancherlei Leiden hindurch, das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Kaum jemand hat so viel gelitten wie er in der Nachfolge Jesu. Und dann hat er aber auch immer wieder den Trost des Evangeliums erfahren. Ist immer wieder gestärkt worden durch Gottes Wort. Durch das Wort, das er selbst verkündigt hat, ist er selbst getröstet worden von Gott her. Und dann konnte er diesen Trost weitergeben an andere. In den bestimmten Situationen, in denen sie sich befanden. Damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, mitfühlend. Nicht zum ersten Mal spricht Petrus dann weiter von der Bruderliebe. Brüderlich, das heißt voller Liebe zu den Brüdern. Die Schwestern sind natürlich hier nicht ausgeschlossen. Also zu den Glaubensgeschwistern. Wenn wir uns dessen nur immer wieder bewusst wären, dass wir Brüder sind, dass wir Geschwister sind, dass wir Brüder und Schwestern im Herrn sind und haben, das ist ja ein ganz, ganz großes, gewaltiges Geschenk. Vielleicht wissen das diejenigen unter uns besonders zu schätzen, die so allein dastehen. Dass es Brüder gibt, dass es Schwestern gibt, die ihn lieb haben. Wir sind uns nicht mehr fremd, sondern wir sind durch das Blut Jesu Blutsverwandte. Und diese Beziehung ist, wie Jesus das einmal deutlich gemacht hat, enger als die zwischen natürlichen Verwandten. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer so empfinden, aber wir sollten das eigentlich so empfinden. Und das sollte auch bei uns ein Stückchen praktische Wirklichkeit sein. Dass man merkt, dass die Verbindung unter den Glaubensgeschwistern im Grunde genommen eine viel engere und tiefere Beziehung ist, als die, die wir haben mit unseren natürlichen Verwandten, die nicht gläubig sind. die wir natürlich lieb haben wollen und die wir von Natur auch im seelischen Bereich lieb haben und die wir für Christus gewinnen wollen. Aber diese geistliche, tiefe Gemeinschaft vom Kreuz her, die uns in Jesus geschenkt ist, durch den Heiligen Geist dann auch immer wieder bestätigt wird in unseren Herzen, in Liebe zueinander, die ist viel realer und sie ist dauerhafter. Warum? Jede seelische Beziehung zu anderen Menschen hat ihre Grenze am Tode. Da hört sie auf. Auch die Ehegemeinschaft hört dann auf. Aber was bleibt, ist die Liebe zueinander in alle Ewigkeit, die wir in Christus Jesus haben. Wenn beides gegeben ist, diese natürliche Verwandtschaft und die Verwandtschaft in Christus mit ein und denselben Personen, ist das ein ganz besonderes Geschenk, natürlich. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber wir wollen doch dankbar sein für diese Bruderliebe. Sicherlich können sich Geschwister auch zanken. Da geht es auch manchmal heftig her. Doch dann sollten wir immer wieder daran denken, wie sehr wir unseren himmlischen Vater damit betrüben. Ob wir nun die sind, die den Zank und den Streit ausgelöst haben oder die anderen, spielt da zunächst einmal gar keine Rolle. Wir betrüben unseren Vater im Himmel, wenn wir uns nicht innerlich verstehen. Und wir haben alle diesen einen Vater in Christus Jesus. Diesen einen Vater, und Johannes kommt darauf zu sprechen in seinem ersten Brief, wo er sagt: Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Das ist der logische Schluss, den Johannes hier zieht. Wer den liebt, der ihn geboren hat, nämlich unseren Vater im Himmel, in Christus Jesus, der liebt auch den, der von ihm geboren ist, nämlich den Bruder und die Schwester in Christus. Das kann gar nicht anders sein. Auch wenn diese Liebe manches Mal betrübt wird. Also lasst uns daran denken, dass wir einen himmlischen Vater haben und wir wollen ihm dadurch Freude bereiten, dass wir uns untereinander von Herzen lieb haben. Das Haupthindernis für die brüderliche Liebe ist die Selbstgerechtigkeit. Kaum jemand unter uns würde sagen, dass wir vor Gott bestehen können, vor dem heiligen Gott bestehen können, indem wir unsere eigene Gerechtigkeit vor ihm aufrichten. Wir wissen, das Evangelium bezeugt, dass wir einzig und allein durch die uns zugerechnete Gerechtigkeit in Christus Jesus vor dem heiligen, lebendigen Gott bestehen können. Das ist Evangelium. Dass der Herr Jesus an unserer Stelle das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat, uns gereinigt hat von unseren Sünden und uns sein Leben, seine Gerechtigkeit im Glauben zugerechnet wird. Aber im Miteinander, achten wir einmal darauf, im Miteinander neigen wir dazu, immer und immer wieder unsere eigene Gerechtigkeit vor dem anderen aufzurichten. Das führt dann dahin, dass wir mit der Zeit riesige Mauern um uns herum bauen. Und die anderen kommen kaum noch an uns heran. Wir würden das also von der biblischen Lehre im Blick auf unsere Beziehung zu Gott niemals dulden, dass man sagt, wir können aus uns heraus unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Aber im Miteinander, in der mitmenschlichen Beziehung, da machen wir das oft geltend: Ich habe Recht. Und du kannst mir nichts, denn. Und dann werden die eigenen Vorzüge ins Feld geführt. Manchmal sogar mit Worten. Nicht immer mit Worten, da sind wir oft viel zu fein dazu. Sondern oftmals im Herzen. Und da ist das Haupthindernis, letztlich der Stolz, die Selbstgerechtigkeit des menschlichen Herzens, das Haupthindernis, um praktisch Gemeinschaft des Geistes miteinander zu haben und zu pflegen. Wir lesen das in Lukas Kapitel 15, in diesem bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass der zweite, der ältere Sohn, dann zum Vater sagt, im Blick auf den jüngeren Sohn: Dieser dein Sohn, dieser dein Sohn. Er sagt nicht: Dieser mein Bruder, sondern dein Sohn. Dieser Bruder war für ihn gestorben. Er freut sich nicht darüber, dass er zurückgekehrt ist ins Vaterhaus, dass der Vater ihm vergeben hat, dass ihm Gnade widerfahren ist. Darüber freut er sich nicht. Darüber kann er sich nicht freuen. Warum? Weil er durch und durch selbstgerecht ist, ein stolzes Wesen hat, nur auflistet, was er geleistet hat, was er getan hat. Und nun kommt dieser jüngere Bruder aus der Fremde, aus dem Sündendienst nach Hause und der Vater vergibt ihm alles und setzt ihn wieder ein als Erben. Das war zu viel für ihn, ja. Dieser dein Sohn, nicht mein Bruder. Und wir sehen, wie die Selbstgerechtigkeit der Tod der Bruderliebe ist. Achten wir einmal darauf. Beugen wir uns tief darunter, wenn wir das erkennen, wenn der Geist Gottes durch das Wort Gottes darauf den Finger legt. Dass wir uns doch beugen und Buße tun. Ferner sollte die Barmherzigkeit ein entscheidendes Merkmal der Gotteskinder sein. Barmherzigkeit ist nicht nur ein Empfinden. Vielmehr nimmt sie sich der Not des anderen an. Petrus spricht hier als nächstes von der Barmherzigkeit. Voller Bruderliebe, barmherzig, so heißt es hier. Sie nimmt sich also der Not der anderen an. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt, dass Barmherzigkeit Kraft investiert, Zeit investiert und auch Geld investiert, um Menschen in Not zur Seite zu stehen. Der barmherzige Samariter, das ist im Grunde genommen der Herr Jesus Christus selbst. Ja. Er ist die Barmherzigkeit selbst. Und wenn da ein Stück weit Barmherzigkeit in unserem Leben sichtbar wird, dann kann es nur eine Wirkung unseres Herrn Jesus Christus sein. Dann ist es letztlich seine Barmherzigkeit, von der wir selbst leben und die ein Stück weit in unserem Leben praktische Wirklichkeit ist. Und zum Schluss ermahnt der Heilige Geist die Gläubigen zu einer der Haupttugenden eines Christen, nämlich zur Demut. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, voller Bruderliebe, barmherzig und demütig. Demut ist ein göttliches Kleinod, eine himmlische Kostbarkeit. Auch diese Demut ist ausschließlich in unserem Herrn Jesus Christus zu finden. Nirgendwo anders. Wie alle anderen Tugenden auch. Nur in der Person unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und dann finden wir sie als vom Geist Gottes gewirkt immer wieder auch als ein Gnadenwerk Gottes in den Herzen anderer Menschen. Wenn wir dann in die Kirchengeschichte hineinschauen und nehmen da einige Beispiele heraus, aber auch aus unserer Zeit. Wir müssen nicht nur immer in die Kirchengeschichte zurückgehen. Das ist eine große Hilfe für uns, wenn wir das tun. Aber auch in unserer Zeit gibt es Menschen, die vom Geist Gottes geprägt sind. Auch gerade im Blick auf die Demut. Ein Mann, der diese Eigenschaften in besonders hohem Maße gehabt hat in der Vergangenheit, war George Whitefield. In einem Brief an John Wesley schreibt er: Mein Herz ist voll, ich will ein kleines Kind sein. O betet weiter für euren unwürdigen, aber euch liebenden Bruder und Diener in unserem Herrn Jesus Christus. Aber das erinnert uns an den Hauptmann zu Kapernaum. Was sagte er von sich selbst? Ich bin es nicht wert. Ja? Die Juden sagten, die Ältesten der Juden sagten von ihm, er ist es wert. Er hat uns die Synagoge erbaut. Er sagt selbst von sich, ich bin es nicht wert. Es ist immer ein Zeichen der Demut, von Gott geschenkten Demut, dass wir uns im Lichte Gottes immer tiefer und immer klarer als sündige Menschen erkennen und sagen können, Herr Jesus, wir passen eigentlich nicht zusammen. Ich bin es nicht würdig, dass du dich überhaupt meiner annimmst. Es ist Gnade, nichts als Gnade. Dein Mangel an Demut ist auch immer ein Mangel an Gottesfurcht, ihr Lieben. Lasst uns zum Schluss da mal hineinschauen in den Römerbrief, Kapitel 11. Da geht es um den heilsgeschichtlichen Plan Gottes mit Israel und mit der Völkerwelt. Wir können darauf jetzt nicht genauer eingehen. Mir geht es eben nur um diesen einen Punkt der Demut bzw. der Gottesfurcht. Auf der anderen Seite eben um den Stolz. Römer Kapitel 11, ich lese einmal von Vers 17 an. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist, Paulus wendet sich an die Nation, und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, Israel, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Und jetzt kommt's. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Mir fällt auf, dass Paulus hier nicht sagt, sei nicht stolz, sondern sei demütig. Sondern er sagt, fürchte dich. Und das bedeutet doch, dass Demut etwas zu tun hat mit Gottesfurcht. Wo keine Gottesfurcht im Herzen eines Menschen ist, ist auch keine Demut vor Gott. Auch im Umgang miteinander nicht. Das ist ganz entscheidend wichtig. Also ein Mangel an Demut ist gleichzeitig immer auch ein Mangel an Gottesfurcht. Und die Vorsilbe D in dem Wort Demut zeigt nach unten. Im Griechischen steht hier ein Wort, das hat etwas zu tun mit Niedrigkeit. Haltet euch nicht nach oben ausgerichtet, sondern nach unten, zu den Geringen, zu den Niedrigen, sagt Paulus an anderer Stelle. Mir ist das schon mal hier so wichtig, wir liegen ja an der Zeughausstraße und hier unten an der Siegestraße, ja? Und dann kommt mir immer wieder dieser Gedanke. Die Siegestraße führt hier unten vorbei. Und wenn wir uns auf der Siegestraße befinden wollen in Christus Jesus, dann bedeutet das, dass wir immer wieder bereit sind, einen niedrigen Weg zu gehen. Den unteren Weg zu gehen. Nur da ist Sieg in Christus. Nur da sind wir gesegnet. Nur da offenbart Gott seine Herrlichkeit. Wenn wir hoch hinaus wollen, sagt Gott Nein dazu. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Und das sind nicht solche Leute, die Demut in sich selbst haben oder aus sich selbst heraus, aus ihrem natürlichen religiösen Wesen heraus schaffen und produzieren, sondern solche, die immer wieder durch den Geist Gottes arm gemacht werden, durch das Wort Gottes überführt werden von der Sündhaftigkeit unseres Herzens und immer wieder auf den Gekreuzigten blicken, indem wir alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Es gibt nichts Schlimmeres, ihr Lieben, als stolze, hochmütige, überhebliche und eingebildete Herzen. Und die haben wir von Natur. Und da können wir nur sagen, Herr Jesus, du kennst meine Natur. Du weißt, wie stolz ich bin, dass ich von Natur aus immer nur mich selbst suche. Wie hochmütig, wie eingebildet. Und manchmal zeigt sich das nach außen. Manchmal merkt man es gar nicht, man selbst merkt es nicht, aber die anderen merken, dass man voller Eitelkeit steckt. Der Herr mag uns Gnade geben. Schauen wir auf ihn. In ihm haben wir auch alle Demut. All diese christlichen Tugenden also wachsen nur auf dem Boden von Golgatha. Sie sind eine Frucht der Erlösung durch das Blut Jesu, eine Frucht des Heiligen Geistes, der sie in uns wirkt. Unter dem Gesetz können diese Früchte nicht reifen, ihr Lieben. Und wenn Petrus hier dazu ermahnt, dann tut er das unter der Gnade. Nicht unter der Herrschaft des Gesetzes. Was unter dem Gesetz möglich ist, das sagt Paulus im Galaterbrief. Ihr beißt euch und fresst euch. Zank und Streit und Zwietracht und Eifersucht, diese Dinge. Das ist unter der Herrschaft des Gesetzes möglich. Aber kein Leben, wie Petrus es hier schildert. Das ist nur möglich unter der Herrschaft der Gnade. Und so haben wir es vorhin gehört aus dem Römerbrief Kapitel 6. Die er nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade steht. Da ist der Heilige Geist. Da ist das ein Stück weit in unserem Leben möglich, was Petrus uns hier ans Herz legt. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Lasst uns unseren Platz unter dem Kreuz einnehmen, besser noch am Kreuz einnehmen, als Sünder. Und in dieser Haltung, lasst uns unseren Weg gehen, auch durch die neue vor uns liegende Woche. In dieser inneren Haltung wollen wir jetzt auch gleich das Abendmahl zu uns nehmen. Es ist die einzige Haltung, in der wir mit dem Segen Gottes rechnen können und dürfen. Amen.